Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Die politische Vertretung der ungarischen Minderheit hat beschlossen, nicht an der Regierung teilzunehmen und will satzungsgemäß ihren Abgeordneten empfehlen, gegen das Kabinett des designierten Premierministers und liberalen Vizepräsidenten Adrian Wächter zu stimmen. Auch die Reformpartei OSR hält an ihrer Ablehnung einer Koalition mit den Sozialdemokraten fest. Die nationalistische AUR fordert vorgezogene Neuwahlen. Wächter kündigte an, sein Mandat nicht niederzulegen, obwohl ihn die Führung seiner eigenen Partei ultimativ dazu aufgefordert hatte. Die Liberalen haben am Montag mehrheitlich beschlossen, das von Wächter geplante Kabinett im Parlament nicht zu unterstützen. Parteichef und Übergangspremierminister Ilie Bolojan begründete dies damit, dass Staatspräsident Nikos Ordan die Nominierung ohne Rücksprache mit den Liberalen vorgenommen habe. Die PNL wirft Adrian Wächter Verrat und parteiinterne Destabilisierung vor. Zugleich erhält er Unterstützung von mehreren einflussreichen Liberalen. Abgeordnete der Partei, die dennoch für seine Regierung stimmen, sollen ausgeschlossen werden. Die Liberalen fordern den Staatspräsidenten auf, die Konsultationen zur Regierungsbildung neu zu beginnen. Das Leistungsbilanzdefizit Rumäniens ist in den ersten 4 Monaten des Jahres um über 12% zurückgegangen. Das geht aus Daten der Nationalbank hervor. Wie führende Finanzanalysten betonen, sei die Entwicklung jedoch nicht etwa auf stark ansteigende Exporte zurückzuführen, sondern vor allem auf eine schwächere Binnennachfrage und geringere Importe. Überschüsse im Transportsektor sowie in den Bereichen IT und Telekommunikation stützen weiterhin die Außenbilanz. Die Devisenreserven der Zentralbank bleiben auf einem komfortablen Niveau. Das Oberhaus des rumänischen Parlaments bekräftigt seine Unterstützung für die rasche Rückführung der rumänischen Minderjährigen Sara und Diana Samson aus Schweden, damit die Familie wieder zusammengeführt werden kann. Zugleich fordern die Parlamentarier die schwedischen Kinderschutzbehörden auf, das Verbot direkter Kontakte zwischen den beiden Mädchen und ihren leiblichen Eltern zu überprüfen. Dabei verweist der Senat auf die Achtung von Traditionen, Kultur und Religion der Familie. Die beiden Mädchen waren vor einigen Jahren von schwedischen Sozialdiensten wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt und religiösen Fanatismus aus der Familie genommen worden. Die Republik Moldau und die Ukraine haben am Montag in Luxemburg offiziell das erste Kapitel ihrer Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union eröffnet. Das Kapitel gilt als besonders wichtig, da es Justiz, Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Institutionen, öffentliche Verwaltung und wirtschaftliche Regeln umfasst. Beide Länder erhielten kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 den Status als EU-Beitrittskandidaten. Die Verhandlungen waren zeitweise wegen des Widerstands Ungarns blockiert. Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump bereits ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Krieges mit Iran unterzeichnet. Die offizielle Zeremonie solle am Freitag stattfinden. Trump zufolge sehe das Abkommen unter anderem die Wiedereröffnung der seit mehr als 3 Monaten blockierten Straße von Hormuz vor und enthalte Garantien, dass Iran keine Atomwaffen besitzen wird. Soweit die Meldungen.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International.
Rumäniens Leistungsbilanzdefizit ist angesichts der nachlassenden Nachfrage und Importe gesunken. Dazu hören Sie weitere Einzelheiten von Stefan Stoica. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Der Kampf der rumänischen Regierung gegen die hohen Defizite, die die Haushalts- und Finanzstabilität gefährden, ist bekannt. Am schwerwiegendsten ist das Haushaltsdefizit, doch die Regierungspolitik, die oft mit sozialen Einbußen verbunden ist, hat hoffnungsvolle Ergebnisse erzielt. Das Leistungsbilanzdefizit ging in den ersten 4 Monaten des Jahres um über 12% zurück, wie die Nationalbank am Montag mitteilte. Damit wies die Zahlungsbilanz in den ersten 4 Monaten ein Defizit von rund 8 Milliarden Euro auf, verglichen mit 9,1 Milliarden Euro im Zeitraum Januar bis April 2025, so die Nationalbank. Hauptgrund für den Rückgang waren das gesunkene Handelsbilanzdefizit und der gestiegene Dienstleistungsüberschuss. Im Leistungsbilanzdefizit fiel das Defizit im Warenhandel um 700 Millionen Euro geringer aus, während der Überschuss im Dienstleistungshandel um fast 200 Millionen Euro stieg. Die Direktinvestitionen von Gebietsfremden in Rumänien beliefen sich auf insgesamt über 1,5 Milliarden Euro, verglichen mit rund 2,2 Milliarden Euro im Zeitraum Januar bis April 2025. Laut der Nationalbank Rumäniens stiegen die gesamten Auslandsschulden im Zeitraum Januar bis April 2026 um etwa 1 Milliarde Euro auf 229,550 Milliarden Euro. Ökonomen gehen davon aus, dass die Verbesserung, die sich in einem geringeren Leistungsbilanzdefizit niederschlägt, nicht unbedingt eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft widerspiegelt, sondern vielmehr eine Abschwächung des Konsums und der Wirtschaftstätigkeit. Flavius Jakubowicz, Präsident des Verbandes der Finanz- und Bankanalysten Rumäniens, betont, dass die Anpassung nicht auf einen starken Anstieg der Exporte, sondern auf eine Abschwächung der Binnennachfrage und der Importe zurückzuführen ist. Flavius Jakubowicz. Rumänien korrigiert sein außenwirtschaftliches Ungleichgewicht, allerdings durch einen recht fragilen Mechanismus. Eine sich abschwächende Nachfrage, nicht etwa eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit. Eine durch die Bremsung erreichte Anpassung könnte bei der ersten Erholung des Konsums verpuffen. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt, wenn die Wirtschaft wieder wächst. Wir haben ein sinkendes Defizit, eine schwächere Finanzierung und weiterhin robuste Puffer. Man könnte von einem Gleichgewicht sprechen, aber dieses sollte nicht mit einer Lösung verwechselt werden. Es gibt jedoch positive Signale. Transport, IT und Telekommunikation tragen weiterhin deutlich zum Außenhandelsbilanzüberschuss bei und die Devisenreserven der Nationalbank befinden sich auf einem komfortablen Niveau, betont Flavius Jakubowicz. Er fügt jedoch hinzu, dass der Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen um über 30% im Vergleich zum Vorjahr besorgniserregend sei. Unter diesen Umständen warnt der Analyst, riskiert Rumänien zunehmend von Krediten zur Finanzierung des Außenhandelsdefizits abhängig zu werden, und zwar in einem Kontext, in dem Ratingagenturen die Entwicklung der weiterhin erheblichen wirtschaftlichen Ungleichgewichte genau beobachten.
Im Funkjournal hören Sie nun unseren zweiten Hintergrundbericht. Die Republik Moldau und die Ukraine sind ihrem Ziel eines EU-Beitritts einen wichtigen Schritt näher gekommen. Bei einer Regierungskonferenz in Luxemburg haben beide Länder offiziell das erste Verhandlungskapitel ihrer Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union eröffnet. Es gilt als eines der zentralen Kapitel des gesamten Erweiterungsprozesses. Darüber mehr im Beitrag von Daniela Budu. Ich bin Alex Terescu. Die Republik Moldau und die Ukraine haben am Montag in Luxemburg offiziell das erste Kapitel ihrer Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union eröffnet. Dabei handelt es sich um einen besonders wichtigen Verhandlungsbereich. Er umfasst unter anderem die Reform des Justizwesens, die Korruptionsbekämpfung, die Stärkung des Rechtsstaats, das Funktionieren demokratischer Institutionen, die öffentliche Verwaltung sowie zentrale wirtschaftliche Regelungen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas würdigte die Fortschritte beider Länder. Trotz außergewöhnlich schwieriger Rahmenbedingungen hätten sowohl die Republik Moldau als auch die Ukraine tiefgreifende Reformen umgesetzt. Ihr Platz liege in der Europäischen Union, sagte Kallas. Ein Beitritt werde Europa insgesamt stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem wichtigen Signal. Die Entscheidung sei eine Anerkennung der Entschlossenheit, des Mutes und der kontinuierlichen Reformanstrengungen beider Staaten, selbst angesichts enormer Herausforderungen. Die Erweiterung bleibe eine der größten Erfolgsgeschichten der Europäischen Union und eine Investition in die gemeinsame Zukunft Europas. Parallel dazu fand in Luxemburg die zweite Regierungskonferenz zwischen der Republik Moldau und der Europäischen Union statt. Die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische Integration, Christina Gerasimov, bekräftigte dabei die Bereitschaft ihres Landes, die notwendigen Reformen konsequent fortzuführen. Dies ist ein Moment, auf den wir lange hingearbeitet haben. Sowohl die staatlichen Institutionen der Republik Moldau als auch die europäischen Institutionen und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten haben große Anstrengungen unternommen, um diesen Schritt möglich zu machen. Die Europäische Union wird nun ihre gemeinsame Verhandlungsposition gegenüber der Republik Moldau darlegen und die Standards benennen, die wir erfüllen müssen, um bereit zu sein, Teil der großen europäischen Familie zu werden. Die erste Regierungskonferenz zwischen der Republik Moldau und der Europäischen Union hatte bereits im Juni 2024 stattgefunden und markierte den offiziellen Beginn der Beitrittsverhandlungen. In den darauffolgenden rund 15 Monaten wurden die moldauische Gesetzgebung und die staatlichen Institutionen umfassend auf ihre Übereinstimmung mit europäischem Recht und europäischen Standards überprüft. Mit der nun erfolgten Eröffnung des ersten Verhandlungspakets bestätigen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass die Republik Moldau bereit ist, die Gespräche auf die nächste Stufe zu heben. Sowohl Brüssel als auch die Regierungen in Chisinau und Kiew drängen auf eine Beschleunigung des Verfahrens. Bereits im Juli sollen weitere 5 Verhandlungskapitel eröffnet werden. Der Anpassungsprozess an das europäische Recht, das sogenannte gemeinschaftliche Besitzstandsrecht oder Acquis communautaire, dauert im Durchschnitt zwischen 6 und 10 Jahren. Für die Republik Moldau und die Ukraine wird jedoch ein deutlich schnellerer Zeitplan diskutiert. Optimistische Prognosen gehen von einem möglichen EU-Beitritt um das Jahr 2030 aus. Beide Länder hatten kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. Der Prozess geriet später zeitweise in Stocken, insbesondere aufgrund des Widerstands Ungarns. Mit der Eröffnung des ersten Verhandlungskapitels haben die Beitrittsgespräche nun jedoch neue Dynamik gewonnen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Andrei oder André Scrima war Theologe, Philosoph und Geistlicher. Wie so viele seiner Generation durchlebte er das 20. Jahrhundert getragen von tiefem Glauben. Er nutzte seine Bildung und seine Erfahrung, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Sein Leben umspannt fast das gesamte, so unruhige 20. Jahrhundert. Er wurde 1925 geboren und starb im Jahr 2000. Mehr über Andrei Skrima erfahren Sie in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olar. Skrima studierte zunächst Philosophie und Literatur, fand dann aber zum spirituell-religiösen Kreis der brennende Dornbusch im Bukarester Antin-Kloster. Dort entschied er sich für das mönchische Leben. 1956 erhielt er ein Stipendium in Genf und verließ Rumänien. Er engagierte sich stark in der Ökumene und nahm sogar als Vertreter des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Erst 1991, nach dem Fall des Kommunismus, kehrte er in seine Heimat zurück. Johann Alexander Dauphin ist Professor an der Fakultät für Philosophie der Universität Alexander Johann Kusa in Jasch. Er hat zahlreiche Studien und Bücher über Andrei Skrima verfasst. Bei einer Gedenkveranstaltung erzählte Dauphin, wie er damals versuchte, absolut alles über Skrima herauszufinden. Ich habe noch etwas versucht, als die Zeit reif war, seine Biografie zu schreiben. Ich wollte die Menschen kennenlernen, die Pater Skrima kannten, und ihre Zeugnisse sammeln. Dabei hat mich eines besonders verblüfft. Fast alle sagten dasselbe über ihre Begegnungen mit ihm. Er war ein außergewöhnlicher Freund, er hatte geradezu eine Berufung zur Freundschaft. Gleichzeitig war er auf eine seltsame Art ein Freund. Er verschwand nämlich sehr oft. Er verschwand mitten in einem Gespräch, mitten in einer Beziehung. Irgendwie zog er sich an einem bestimmten Punkt zurück, wohl um zu verhindern, dass die Beziehung erstarrt. Es gibt sogar einen Brief seines Kollegen vom Institut für islamisch-christliche Studien in Beirut. Darin fragte sich dieser, wann Pater Skrima wohl wieder dort auftauchen würde, um seine Vorlesungen zu halten. Freundschaft, das war für Skrima ein absoluter, geradezu unerschütterlicher Wert. Mehr dazu Ioan Alexandru Dauphin. Ich habe mich also gefragt, wie kann ich seine Art der Freundschaft verstehen? Die Freundschaft, wie Pater Skrima sie lebte, trägt die unverkennbaren Züge einer spirituellen Erfahrung, so wie er Spiritualität verstand. Er spricht manchmal von Freundschaft, manchmal von Brüderlichkeit. In einem Archivtext über die Bewegung des brennenden Dornbuschs im Antim-Kloster schreibt er Folgendes, ich zitiere, »Das Kloster war für uns eine Insel des Vertrauens. Das gab uns einen unglaublichen Frieden. Es war ein Raum des freien Austauschs. Dort konnten wir aus der Tiefe heraus Widerstand leisten, weil wir eine Vorahnung, eine Wahrnehmung der letzten Höhen hatten. Wir widerstanden durch eine Haltung des Vertrauens, durch die Tiefen dessen, was man im Kern Freundschaft nennt.« Zitat zu Ende. Er nutzt diesen Begriff also ganz bewusst. In einem anderen bekannten Text schreibt er zudem über die Ankunft von Dr. Voiculescu, eine Gabe am Tag der Auferstehung von einem Freund, der durch den Tod gegangen ist. Mobilität und ständige Bewegung bestimmen den Menschen rein physisch. Doch Skrima erkannte darin auch einen tiefen spirituellen Wert. Dazu noch einmal Ioan Alexandru Dauphin. Das Wesentliche bei seiner Beschreibung der spirituellen Erfahrung, und das spiegelt sich eben auch in seinen Freundschaften wider, ist das ständige Unterwegssein. Pater Skrima war ein Reisender, ein Suchender. Für ihn war eher der Nomadismus als die Sesshaftigkeit das Zeichen der Begegnung mit der Transzendenz. Man kann dem anderen, dem radikal anderen, nur begegnen, wenn man selbst in Bewegung bleibt. In seiner großartigen Vorlesung in Beirut über die spirituelle Erfahrung und ihre Sprachen erklärte er, warum das Unterwegssein für ein spirituelles Ereignis so essentiell ist. Er sagte, Gott kommt niemals zwischen Mauern. Er kommt, wie bei seiner ersten Begegnung mit dem Menschen, in einem Zelt. Ein Zelt im Wind, das Sinnbild für das Vorläufige der eigenen Position. Man muss bereit sein, sich zu bewegen, um auf die Begegnung mit dem Himmel zu antworten. Eng verbunden mit dieser Freundschaft war für Andrei Skrima noch ein weiterer großer Wert, die Gastfreundschaft. Mehr dazu Ioan Alexandru Dauphin.
Hospitalitatea este o marcă esențială.
Gastfreundschaft ist ein wesentliches Merkmal der spirituellen Erfahrung. Sie ist eigentlich eine Form der Freundschaft mit dem anderen. Gastfreundlich zu sein, ihn aufzunehmen. Pater Skrima sagte, nur der Nomade kann wirklich gastfreundlich sein, denn er gibt nichts von dem, was er besitzt. Er verschenkt nichts Eigenes. Der Nomade sorgt dafür, dass sich Gastgeber und Gast am selben Ereignis erfreuen. Ein Ereignis, das einen Dritten sichtbar macht, nicht den Menschen zwischen den beiden. Jede spirituelle Zweierbeziehung ist in Wirklichkeit eine Dreierbeziehung. Zwischen zwei Menschen entsteht ein Dritter, der Geist, der ihre Begegnung überhaupt erst ermöglicht. Und noch etwas ergänzte die Freundschaft in Skrimas Weltbild. Die Ökumene. Mehr dazu Ioan Alexandru Tofan.
Felul în care a conceput Părintele Skrima.
Auch die Begegnung und die Ökumene fasste Pater Skrima auf eine freundschaftliche Weise auf, als eine echte Erfahrung der Freundschaft. Er sagt irgendwo, dass die Einheit der Kirchen nicht erst geschaffen werden muss. Sie existiert bereits, sie muss nur wieder entdeckt werden. Das Zweite Vatikanische Konzil ist für ihn ein hermeneutisches Konzil. Warum? Weil das Einzige, was die orthodoxe und die römisch-katholische Kirche, oder weiter gefasst Ost und West, tun müssen, darin besteht, die ursprünglichen primären Gegebenheiten wieder zu entdecken, in denen wir bereits eins waren. Es geht also um die Wiederentdeckung der Gemeinschaft, nicht um ihre künstliche Herstellung. Sein Beitrag zum interreligiösen Dialog ist meiner Ansicht nach ebenfalls eine Form der Freundschaft. Er trägt dieselben Züge wie seine privaten Freundschaften, Züge, die letztlich die spirituelle Erfahrung generell prägen. Andrei Skrima bleibt ein Name von zentraler Bedeutung, wenn man die Geschichte des religiösen Gefühls in Rumänien im 20. Jahrhundert schreibt. Er verkörpert das Modell des Gelehrten, der in der Welt seiner Zeit stets aktiv präsent war.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Heute nehmen wir Sie mit nach Sighișoara, zu Deutsch Schäßburg, in die älteste noch bewohnte mittelalterliche Festungsstadt Europas im Herzen Siebenbürgens. Jahr für Jahr zieht die Stadt zehntausende Besucher an, nicht nur wegen ihres einzigartigen historischen Charmes, sondern auch dank der zahlreichen Veranstaltungen, die hier stattfinden. Anna Maria Kononovic hat die wichtigsten Attraktionen der Stadt zusammengefasst. Im Studio ist Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Die Geschichte Schäßburgs reicht bis ins Jahr 1367 zurück, als der Ort offiziell zur Stadt erklärt wurde. Damals wurde er von einer mächtigen Befestigungsanlage mit 14 Türmen und 4 Bastionen geschützt. Obwohl die Altstadt vergleichsweise klein ist, erwartet die Besucher eine Vielzahl sehenswerter Attraktionen. Zu den Höhepunkten zählen die überdachte Schülertreppe, das mittelalterliche Zentrum, der Stundturm sowie zahlreiche Kirchen und Museen, darunter das Zunfthaus, das Kartenmuseum und das Geschichtsmuseum. Die Schülertreppe, auch überdachte Treppe genannt, stammt aus dem Jahr 1642. Sie führt hinauf zur sogenannten Bergschule, dem heutigen Josef-Haltrich-Gymnasium, einer der ältesten Schulen Siebenbürgens, die bereits 1522 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Treppe sollte die Schüler auf ihrem Weg zur Schule vor Regen und Schnee schützen. Heute umfasst sie 175 Stufen, ursprünglich waren es sogar 300. Das mittelalterliche Zentrum mit seinen zahlreichen historischen Gebäuden gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu den bekanntesten Bauwerken zählen das Hirschhaus sowie das Haus von Vlad Dracul, in dem der Legende nach Vlad Țepeș, der Pfähler, besser bekannt als Dracula, geboren wurde. Wer Schäßburg besucht, sollte unbedingt den Stundturm erklimmen, eines der Wahrzeichen der Stadt. Ursprünglich als zweigeschossiger Uhrturm errichtet, wurde er später um 4 weitere Etagen erweitert. Nach 110 Stufen werden die Besucher mit einem beeindruckenden Blick über die Altstadt belohnt. Sehenswert sind auch die Türme der Schmiede, Schneider, Schuhmacher, Kirschner und Metzger. Für kultur- und religionsgeschichtlich Interessierte bieten sich die Dominikanerkirche, die römisch-katholische Kirche sowie die lutherisch-evangelische Bergkirche an. Neben den historischen Sehenswürdigkeiten locken zahlreiche Veranstaltungen. Die bekannteste ist das Mittelalterfestival in Schäßburg, das jedes Jahr Ende Juli stattfindet. Rittergruppen, mittelalterliche Musikanten, Künstler, Kunsthandwerker sowie Straßentheaterensembles sorgen dabei für ein einzigartiges Erlebnis. Darüber hinaus gibt es weitere Festivals, etwa für Blasmusik, klassische Musik oder Filmkunst. Dino Todorica vom Verein Drag de Sighișoara, zu Deutsch in etwa aus Liebe zu Schäßburg, sprach mit uns über Initiativen zur Verlängerung der Tourismussaison, einer Zeit, in der sich die Stadt ohnehin großer Beliebtheit erfreut. Ein erstes erfolgreiches Projekt war die Halloween-Veranstaltung des vergangenen Jahres, die innerhalb von 3 Tagen mehr als 12.000 Besucher anzog. Mehr als doppelt so viele wie von den Organisatoren erwartet.
Pentru început ne-am propus să facem 2 evenimente mari pe an și 2 evenimente mai mici. Comunitatea e foarte implicată.
Zunächst haben wir uns vorgenommen, jedes Jahr 2 große und 2 kleinere Veranstaltungen zu organisieren. Die Gemeinschaft engagiert sich sehr stark und das ermutigt uns zusätzlich. Halloween haben wir erstmals veranstaltet, ebenso den Karneval. Und wir möchten beide Veranstaltungen in den kommenden Jahren fortführen. Darüber hinaus planen wir 2 weitere Events, die ebenfalls außerhalb der Hauptsaison stattfinden sollen.
Eine Besonderheit der Region ist das weitläufige Netz eigens angelegter Radwege. Es ermöglicht Besuchern jeden Alters, die umliegenden Wälder bequem zu erkunden. Entweder auf eigene Faust oder im Rahmen geführter Touren.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit klassischer Musik. Der Protagonist der heutigen Musiksendung ist der Komponist Dan Buciu, der am 18. November 1943 als Sohn von Mircea Buciu, einem führenden Vertreter der rumänischen Kantorschule, geboren wurde. Dan Buciu studierte am Konservatorium Ciprian Porumbescu, der berühmten Akademie in Bukarest, wo er Schüler von berühmten rumänischen Künstlern wie Tiberiu Olach, Zeno Vancea, Tudor Ciortea oder Aurel Stroie, allesamt Persönlichkeiten der rumänischen Kultur wurde. Der Komponist Dan Buciu hat in seiner Karriere die verschiedenen Formen der künstlerischen Verkörperung in Angriff genommen. Chormusik, symphonische und vokalsymphonische Musik, Kammermusik und instrumentale Miniatur, wobei er seinen Stil mit jeder neuen Kreation formte. Wir schlagen Ihnen nun vor, eines seiner großen und originellen Chorwerke mit elektronischer Instrumentalunterstützung zu hören, das Gedicht Hiroshimas Lächeln für Chor, Rezitator und Magnetband in der diskografischen Version des Nationalen Kammerchors Madrigal Marin Constantin, aufgenommen auf LP-Format unter der Leitung des wertvollen rumänischen Dirigenten Marin Constantin.
Pământ tăcut, tăcută, cu pielea pârjolită, cu statura goală, iertare, Hiroshima! Iertare pentru fiecare pas ce atinge o rană, rupe o cicatrice. Iertare pentru fie ce privire, ce chiar de-i mângâioasă, doare. Iertare pentru fie ce cuvânt, ce tulbură văzduhul în care-ți cauți copii, noroadele de prunci pe veci pierduți. Mormânt inexistent, vânt.
Încărarea toată învățătoare.
Poftește, prietene, și vezi ce-a fost, ce e, și povestește.
Auf dem Gebiet des Chorgesangs hat der Musiker dann Buccio im Laufe der Jahre seine gründliche Kenntnis des gesamten lokalen Repertoires und nicht nur dieses unter Beweis gestellt, indem er Stücke für alle Arten von Vokalensemble schuf, deren Inspirationsquellen sowohl aus der Literatur bekannter Dichter als auch aus populären Versen stammen. Unter den Werken des Autors Dan Buccio befindet sich auch eine Miniatur mit dem Titel Visare, die als Hommage an den Komponisten Paul Constantinescu gedacht ist. Wir laden Sie ein, dieses Werk für eine Vokalgruppe zu hören, und zwar in der Interpretationsfassung des Kammerchors Preludiu Voico Enăchescu aus Bukarest, der seit Jahren von unserem geschätzten Dirigenten Voico Enăchescu geleitet wird.
Yeah. hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen der Deutschen Internationalen Schule in Pretoria, Südafrika, und dem Kronstädter Ronterus-Gymnasium hatten 15 Schülerinnen und Schüler aus Pretoria die Gelegenheit, Rumänien zu besuchen und zu erkunden. Auch ein Besuch im öffentlich-rechtlichen Hörfunk in Bukarest stand an. Dazu hören Sie einen Beitrag von Bianca Shahidjian vom Deutschen Inlandsdienst des rumänischen Rundfunks in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Die Rumänienreise der 15 Gäste aus Südafrika, die von 15 Kollegen aus Kronstadt begleitet wurden, begann in Bukarest. Hier war eine Besichtigung des rumänischen Rundfunks eingeplant, wo die Delegation von unter anderem Robert Schwarz, dem Intendanten des öffentlich-rechtlichen Hörfunks, empfangen wurde.
Es ist natürlich immer wieder faszinierend, junge Leute zu treffen. Es sind unter Umständen unsere Hörerinnen und Hörer von heute oder von morgen. Oder beides. Und es kam eine direkte Anfrage von Mo Schlattner von der Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen. Die Schülerinnen und Schüler des Honterus-Gymnasiums aus Kronstadt waren im Oktober letzten Jahres in Pretoria. Und jetzt sollten die Schülerinnen und Schüler aus Südafrika nach Rumänien kommen. Und Mo Schlattner fragte mich, die bleiben 2 Tage in Bukarest, können wir den öffentlich-rechtlichen Hörfunk besuchen? Habe ich gesagt, natürlich, klar, sofort. Wieso nicht? Zum einen ist eine große Freude und eine Ehre für uns, junge Leute zu empfangen, internationale Gruppen zu empfangen, weil Radio Rumänien sendet auch das englische Programm bis nach Südafrika. Und andererseits gehe ich bei solchen Projekten immer davon aus, ich war ja ursprünglich nach meinem Studium Lehrer. Und einmal Lehrer, immer Lehrer. Und danach Journalist. Einmal Journalist, immer Journalist. Und wenn der Lehrer und der Journalist jetzt zusammen hier etwas machen können, dann machen wir das. Und so kam es dazu, dass wir unsere Pforten geöffnet haben für diese fantastischen Jugendlichen. Wir hatten tolle Gespräche, eine tolle Begegnung. Und ich war wirklich begeistert, wie gut sie Deutsch sprechen, zum einen, zum anderen aber, wie gut auch die Kronstädter Englisch sprechen. Also, ich war hin und weg. Und dann haben wir natürlich versucht, das Beste zu zeigen, was wir haben. Wir haben noch mehr, aber das Allerbeste haben wir gezeigt, unseren wunderbaren Konzertsaal mit der größten Orgel Südosteuropas. Wir waren im Radiostudio, wo früher die Hörspiele aufgenommen worden sind. Jetzt geht ja alles digital und elektronisch, aber da wurden alle Effekte noch von Hand gemacht, von der quietschenden Tür bis hin zum Pferdegalopp und Blätterrauschen. Also das war toll. Ich bin so gerne in dem Studio immer wieder, weil von dort kommen unsere historischen Aufnahmen, die wir im Archiv haben. Und dann waren wir im aktuellen Sendestudio unseres Nachrichten- und Informationskanals. Es war ein runder Besuch und ich habe ein fantastisches Feedback bekommen, auch von den Jugendlichen, aber auch hier aus dem Haus. Es hieß immer wieder, es ist das erste Mal, dass uns eine Gruppe internationaler Schüler hier besucht. Und zwar eine große Gruppe, jeweils 15 aus Pretoria und aus Kronstadt. Also rundum begeistert.
Zustande gekommen ist der Austausch zwischen den beiden Schulen und der Rundfunkbesuch durch das Mitwirken von Sabine Meyer-Schlattner, ZFA-Fachberaterin für Südostrumänien und der Republik Moldau.
Wie Radu Kivarian vorhin vor den Schülern auch sagte, Beziehungen sind wichtig und tatsächlich beruhte es erst auf privaten Beziehungen. Der Schulleiter der Honteros-Schule, Radu Kivarian, fragte mich, als ich noch die Schule betreute vor 3 Jahren, ob ich eine Schule in Afrika kenne, mit der er einen Austausch machen könnte. Und tatsächlich ein ehemaliger Kollege aus Polen noch, Manuel Haas, der dann auch bei der ZFA war und dann nach Pretoria als Schulleiter ging, ist auf diesen Zug draufgesprungen und sie waren auch sehr begeistert, weil sie natürlich Austauschprogramme mit Deutschland haben, aber jetzt, das war mal was Exotisches und sie haben das auch sehr, sehr unterstützt.
Begleitet wurden die 15 Schüler aus Rumänien auf ihrer Reise nach Südafrika, die voriges Jahr im Oktober stattgefunden hat und jetzt wieder in Bukarest von Radu Kivarean, Direktor des Honterus-Gymnasiums in Kronstadt.
Herr Kivarean, seit wann gibt es diese Partnerschaft und diese Austauschprogramme zwischen der Honterus-Schule und der Deutschen Internationalen Schule Pretoria?
Wir haben das am voriges Jahr angefangen, also Vorbereitungen sind im Frühjahr angefangen. Und wir haben Südafrika besucht im Oktober. Es hat uns gelungen, dort für zwei Wochen.
Ja, nur in Pretoria oder auch
Pretoria,
ein bisschen
in Johannesburg und die Umgebung. Es war auch außerhalb. Ja, wir hatten ein Safari und es war noch ein Camp für zwei Tage. Sehr interessant, zusammen mit den Schülern aus Südafrika. Ja, und jetzt dürfen wir die Südafrikaner hier begrüßen zu dürfen. Ja. Und wir sind sehr froh, dass sie gekommen sind, dass es gelungen ist, denn wir wegen dieser Krieg und die internationale Situation war es ein wenig unter Fragezeichen.
Wie wichtig finden Sie, sind diese Austauschprogramme für die implizierten Schüler?
Es ist das erste Mal, wenn wir so einen Austausch machen außerhalb Europa. Denn wir haben viele Austauschprogramme in Deutschland und in Italien. Wir versuchen jetzt auch mit Schweiz, mit Österreich, wo ein deutschsprachiges Raum ist. Ja, und denn wir müssen üben. Die Sprache muss geübt werden, denn wir sind fast alle Rumänen und ohne Übung geht es nicht weiter. Ja, es ist interessant, einmal man kennt Leute, man macht sich Freundschaften, man besucht neue Länder, Städte, man spricht, man übt, ja, man erfährt Neues und für die Kinder diese Erfahrung ist sehr wichtig für die Zukunft.
Ja. Wird dieses Programm, dieses Austauschprogramm weitergeführt?
Es hängt ab, wie es jetzt gelungen wird. Wenn es gut läuft, dann machen wir es weiter.
Ja. Wer unterstützt diese
Das unterstützen die Eltern, insbesondere alle Austauschprogramme. Wir hatten auch ein wenig Hilfe von der Bürgermeisteramt in Kronstadt gekriegt für Deutschland, aber nicht mehr, jetzt nicht mehr. Und dieses Mal haben wir es auch aus Deutschland gekriegt, einen Zuschuss für die Ausgaben.
Aus Deutschland über ZFA.
Über ZFA. Mhm. Ja.
Renate Küppers unterrichtet an der Deutschen Internationalen Schule in Pretoria und ist mit den 15 Schülerinnen und Schülern aus Südafrika nach Rumänien gereist.
Welche Stufen können die Schüler da durchlaufen? Also von welchem Schulalter bis...
Genau. Also die Deutsche Schule in Pretoria hat zwei Abschlüsse, einmal den englischen Matrik und einmal den deutschen das Abitur. Und das Schöne ist, man kann da eigentlich schon die Kinder so ab drei Monaten, sechs Monaten abgeben, weil es da eine Krippe gibt. Es gibt einen Kindergarten, es gibt eine Grundschule und ich habe Schüler, ich unterrichte ja selber in der Klasse 5 bis Klasse 12 kann ich unterrichten, also ist auch das Abitur abnehmen. Und da gibt es Kinder, die sind seit der Krippe oder seit dem Kindergarten zusammen und das ist eigentlich sehr schön. Das ist das, was im Deutschen interessant ist, aber was diese Schule so besonders macht in Südafrika. Es gibt den englischen Zweig mit dem Matrik, das sind Kinder, die Englisch sprechen im Unterricht. Und dann gibt es noch die C-Klassen in jedem Jahrgang. Das sind Kinder aus Mamelodi. Mamelodi ist ein Township. Und der deutsche Staat unterstützt dieses Projekt, so dass wir Kinder aus benachteiligten Kindergruppen eben auch zum Matrik führen. Und das macht Pretoria auch so schön bunt. Es ist nicht einfach nur eine Schule, wo halt Botschaftskinder sind oder von den Firmen, sondern wir haben eben auch ein sehr großes Gemisch. Das macht aber die Arbeit als Pädagogin noch herausfordernder, weil wir ja aus unterschiedlichen sozialen Schichten die Kinder haben und die sozialen, kulturellen Unterschiede sind sehr groß. Und man ist sehr gefordert.
Welche Lehrpläne werden da eingesetzt. Und welches so das Unterrichtsmodell,
das Bildungsmodell. Muss man verstehen. Mhm. Wusste ich früher auch nicht, aber es ist so, die Welt ist eingeteilt. Wir haben in Deutschland 16 Bundesländer und die Welt ist in 16 Bereiche eingeteilt. Das heißt, je nachdem, wo die deutsche Schule ist, also hier zum Beispiel Bukarest, weiß ich gar nicht mal, nach welchem Lehrplan hier die deutsche Schule unterrichtet. Wir in Pretoria werden unterrichtet nach baden-württembergischen Lehrplan. Das heißt, das Abitur, die Anforderungen und alles, was wir in der Sekundarstufe 1 und 2 haben, ist alles nach baden-württembergischen Lehrplan. Also ich komme jetzt zum Beispiel als Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen und habe jetzt also meinen Lehrplan gewechselt, habe den Inlandsschuldienst ja gegen den Auslandsschuldienst gewechselt, aber so funktioniert das dann. Also die Welt ist gut organisiert im deutschen Schulsystem. Alles kein Problem.
So warten wir auch lange am deutschen Schulsystem.
Erste Eindrücke zur Rumänienreise bringt Lisa Brandl, Schülerin an der Deutschen Internationalen Schule in Pretoria.
Mein Vater kommt aus Wien, Österreich und meine Mutter kommt aus Lagos, Nigeria. Und wir leben jetzt in Südafrika, weil mein Vater ein Diplomat ist. Und wir ziehen jetzt auch hier nach Wien, aber wir leben halt schon seit 3 Jahren in Südafrika.
Ja, ja. Also Muttersprachlerin. Du bist wahrscheinlich nicht das erste Mal in Europa, wenn der Vater ist. Aber in Rumänien schon.
Ja, in Rumänien schon, ja.
Und wie gefällt es dir? Also was hast du bisher beobachtet, was für Eindrücke hast du? Ihr seid seit wann?
Seit gestern
gelandet.
Na genau. Gut, also es waren eigentlich nur 2 Tage, aber ich kann schon sagen, Rumänien ist wirklich wunderschön. Und ich bin eigentlich, es sieht so wie Wien aus, aber auch irgendwie nicht. So ein paar Gebäude sehen so wie Wien aus. Und ich habe auch in Moskau gelebt und ein paar Mal sehe ich so, wie Moskau irgendwie in dieser Stadt ist, aber nur das Aussehen. Aber sonst, ich finde es auch einfach, die Stimmung ist auch wirklich gut, weil die Gruppe ja so gut zusammenpassen. Und ich finde eigentlich, dieser Austausch ist wirklich das Beste, was ich jetzt hier mit meinem Südafrika-Leben gemacht habe, weil ich so viel Spaß habe hier. Und auch als wir in Südafrika waren, war es auch so eine gute Energie und man konnte einfach so loslassen.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.